Kulturpodcast des Landes Steiermark.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Kunstfunken, dem Podcast für Kunst und Kultur des Landes Steiermark. Ich habe heute Chrissy Buchmasser und Said Asalame bei mir zu Gast. Ihr beide habt sehr viel gemeinsam, und zwar, ihr seid beruflich Kabarettistinnen, und deswegen ist der Titel unserer heutigen Sendung Fun, 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 Humor als Beruf. Gags, Gags, Gags.
Servus.
Der lustige Teil des Titels, den habe ich geklaut von einem Kollegen von euch, von Sebastian Humi. Mhm. Der hat, so wie du, Chrissy, auch den Publikumskleinkunstvogel gewonnen dieses Jahr. Du warst 2021 dran. Und er ist, so wie du, mein lieber Said, aus Bagdad.
Ja,
also er war ein ganz ein kleines Wozi, wie er, also seine Eltern kommen aus Bagdad. Genau.
Das ist aber voll schön, dass das so ein verbindendes Element ist.
Es ist richtig schön.
Er ist auch super. Also Bozi, ich liebe ihn. Er ist ein Wahnsinn. Also es ist super lustig. Und, wenn man das sagt.
Nein, also das ist ja, also das hört man, glaube ich, gern. Liebe Grüße, Sebastian.
Servus, Sebastian, liebe Grüße.
Und ich freue mich schon sehr, weil er kommt bald zu mir zuschauen in Wien, hat er geschrieben.
Ah,
ich freue mich schon sehr, dich kennenzulernen.
Ja, da kannst du dich freuen.
Aber jetzt reden wir mit allen anderen, genau, die zuhören.
Genau.
Servus,
genau.
Sebastian.
Bis
bald. Tschüss, Sebastian.
Hoffentlich.
Danke fürs Ausleihen vom Titel. es geht um das Thema Humor als Beruf, und eigentlich sind wir bei der Vorbereitung nur ernste und traurige Sachen eingefallen. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht so. Das kann man anders machen. Mhm. Aber es geht darum, wie man mit Spaß seinen Lebensunterhalt verdient. Weil es ist ja in unserer Gesellschaft, muss ja wehtun und anstrengend sein, Arbeit. Genau, das schauen wir uns genauer an. Gell?
Ja.
Chrissy, du bist preisgekrönte Kabarettistin aus Straden. Monsterwind zwischen den Graz. Du hast gewonnen, eben wie erwähnt, den Kleinkunstvogel Publikumspreis. Ich finde, Publikumspreis ist viel mehr wert als Jury. Sage ich jetzt einfach.
Das hört man ganz oft, und das hört sich ja auch immer so ein bisschen mitleidig tröstend an, wenn das jemand sagt.
Mir,
ja, aber Publikum ist ja eh viel wichtig, aber der Richtige ist natürlich der Jurypreis, der dann überall steht. Aber ich muss dazu sagen, ich finde wirklich, darum gibt es ja zwei Preise, weil beides eine unterschiedliche Berechtigung hat. Und ich muss auch sagen, meine Kolleginnen und Kollegen, die den Jurypreis gewonnen haben, haben den auch redlich verdient, und in meinem Jahrgang war ich auch froh, dass es so war, dass es zwei verschiedene PreisträgerInnen gegeben hat, weil der Dan Knopper, der in meinem Jahrgang den Jurypreis gewonnen hat, der hat das mit Fug und Recht getan, und freue mich nach wie vor, dass das so passiert ist, dass wir beide da stehen.
Ja, gut, also meine Begründung ist, du hast es ja, ich gehe jetzt gleich voll ins Ganze, aber du hast mich erwischt bei deinem Kabarett, du hast vor zwei Wochen deine Premiere gefeiert mit deinem Programm Zugzwang im Theatercafé.
Ja.
Und da hast du, und das war so lustig, weil du hast gemeint, ja, du spielst ja.
Nein,
wie hast du das?
Schau, das
was
ist schön.
Aber
das wünscht man sich, dass die Leute heimgehen und dann nachher nochmal lachen. Das ist,
nein,
oder?
Das war eigentlich zum Weinen, weil du spielst fürs Feuilleton und fürs. Und du kannst beides nicht schreiben, die man gedacht, ja, ich kann das schon, weil ich habe das mal bei einer Prüfung falsch geschrieben. Und dann bin ich heimgegangen und habe es probiert, und ich glaube, meine Rechtschreibprüfung hat gedacht, ich habe einen epileptischen Anfall gekriegt, so viele Fehler kann man nicht machen. Ich kann es nicht schreiben.
Ich habe tatsächlich, wie ich einen Text geschrieben habe fürs Programm, habe ich Feuilleton und Fauteuil googelt, wie man es schreibt.
Ja.
Und dann habe ich es einmal, ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich es selber geschrieben habe oder ob ich es ausgekopiert habe aus dem Internet. Mhm. Und das war das einzige Mal, wo ich das Wort schriftlich zu
Papier
gebracht habe.
Aber ich habe es nicht einmal googeln können, weil das Google hat es nicht erkannt.
Vielleicht ChatGPT kennt den Scoop.
Kannst du das schreiben, Feuilleton?
Ja, eben. Aber du musst es jetzt ChatGPT. Okay, man kann es ihm.
Vielleicht
kann man mit ihm reden. Ich weiß nicht. Ich mag das nicht so gut. Okay, du hast aber noch andere Preise gewonnen, nicht nur den super tollen Publikumspreis.
Wow, zeig mal bitte.
Scheiß lacht sie auch schon drüber.
Da steht der Frischling, ein oberösterreichischer Preis.
Ja.
Genau. Da hast du beide gewonnen.
Ja.
Jury und Publikum.
Ja, zwei kleine Schweindeln. Ja.
Echt? Das waren Schweindeln.
Ja, der Frischling, weißt du, das ist ja ein kleines Wild.
Danke, Schweine. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was das heißt.
Ja.
Ob das irgendwas Sexistisches, ich weiß es nicht. Aber stimmt, das sind so junge Schweinchen.
Frischling
ist
der Preis?
Wildschweine, oder?
Freistädter Frischling, ein Frischling ist ein kleines Wildschwein.
Mal lieb.
Und dann habe ich so ein Wildschwein war auf einer Urkunde und ein Wildschwein auf so einem kleinen Eisenmetallaufstellerding. Sehr putzig. Ja.
Cool.
Genau. Und dann gibt es noch einen hübschen Preis, die Enzer Kartoffel.
Ja, da bin
ich
aber,
das zweite war
ja, also danke, Salz in die Wunde. Ja, mach weiter.
Ich will wirklich, dass die Zuhörer das sehen, wie,
ja,
wie Chrissy
spricht.
Jetzt spielt
alles mit die Adern auf meiner
man
Stirn.
Man muss dich sehen, nicht nur hören. Ja, man muss dich sehen.
So, jetzt komme ich zu dir. Stell dich einmal vor, du bist in der Off-Szene im Theater unterwegs. Deine Kunstfamilie ist eigentlich das Theater im Bahnhof, kann man
ja
sagen?
Ja, richtig.
Die
ja
haben dich zur Brust genommen.
Adoptiert, aber indirekt.
Indirekt. Aber du spielst auch für Christian Winkler, Franz von Stolten.
Ja.
Ich habe dich gesehen als Hündchen.
Ah, wirklich?
In Bochi, ja.
Ja.
Hast du das Hündchen gesprochen?
Die Freunde waren böse auf mich nachher.
Wieso?
Sie fanden, das ist furchtbar. Also die in der
die
Szene.
Die keine Hunde?
Nein, also ich meine nicht, das ist kein Hund, das ist ein Troll.
Ich habe von Bochi gesprochen.
Ah, da die Bougie, du musst mal die Bougie. Das stimmt, ich habe den Hund,
ja,
das stimmt, das war richtig schön. Das war richtig auf Arabisch, das erste Mal,
genau,
dass ich auf Arabisch
genau
gesprochen habe.
Das hat immer andere Schauspielerin gesprochen in der Muttersprache. Jede Aufführung wurde von einer anderen Person gesprochen und es war eh mit Untertiteln. Mhm. Aber es ist sowieso ein Hund gewesen. Also.
Und du warst
das ist ein
einer
Hund
von ihnen.
Ja, ich bin der Hund, der in Istanbul war.
Ja, genau.
Ja, das war
schöne
richtig
Geschichte.
Lustig, auf Arabisch. Ja. Ja. So, ja.
Genau, und du hattest aber beim letzten Steirischen Herbst auch ein eigenes Kabarett.
Ja, mit Ed Hauswirt, das der Dramaturgie hat, aber.
Genau, aber
Ed.
Du warst allein auf der Bühne.
Ja, das war Soloprogramm. Ja, genau.
Voll. Extra geschrieben für den Steirischen Herbst.
Ja, das also wir haben vorher geplant, dass wir ein Theaterstück schreiben. Ein normales Theaterstück mit Ed. Und dann Steirische Herbst haben sich mal spontan gemeldet im Mai.
Ah, okay.
Ob ich da mal ein 50 Minuten von einem Stück, ein Solo-Kabarett spielen kann. Und ich habe mit Ed nachher geredet. Ed, können wir ein bisschen was von dem Stück, was von dem Material, was ich mitgebracht habe?
Das ist aber ein sehr schönes Thema gewählt. So.
Ja, das habe ich in Bagdad geschrieben, die Geschichte.
Echt?
Ja, ich war heuer vor 10 Tagen in Bagdad zum ersten Mal nach 11 Jahren.
Echt?
Ja. Und da war ich dort und habe ich den Material alles geschrieben. Wie ist meine Schwester, meine Mutter? Wie ist die Erfahrung nach meinem Sterb von meinem Papa? Weil er ist gestorben, als ich in Österreich war. Also,
ja.
Genau. Und dann habe ich das
aber
alles.
Das ist eine blöde Frage. Ist es nicht gefährlich für dich, nach Bagdad zu fahren?
Das war die wichtigste Frage für mich auch vorher. Mhm. Aber ich bin nicht mehr im Fokus wie früher.
Okay.
Also jetzt hat sich viel verändert in der Stadt, auch in Social Media, so viele Aktivisten und Aktivistinnen, so viele Politiker und Politiker sind einfach unterwegs und so viele sind auf die Social Media einfach gegräbt. Also so, sie sind einfach da drinnen und niemand sieht und niemand merkt, was es hier los ist in der Realität. Also das Social Media, sie sind blind, komplett geblendet. Also, und
okay.
So hatte ich das Gefühl, ganz, ganz sicher, das wird nicht so schlimm.
Okay,
obwohl es schon schlimm ist.
Du bist ja damals weggegangen, weil du eben Kommunist warst und Feminist.
Ja, früher, genau.
Ja,
ja, das war früher. Es gab auch keine Social Media vorher. Also 2014, bei uns gab es nicht.
No.
Es gab es nicht wirklich. Es war nur Facebook und es war ganz schwach. Also im Irak sogar ist es nicht so aktiv wie hier. Also Twitter oder Facebook und so, es war nicht so wirklich. Aber jetzt ist es komplett anders. Also es hat sich viel verändert.
Aber gut für dich, weil man sich da besser verstecken kann. Oder?
Ja, die Generation wächst so schnell. Also die Leute, die, keine Ahnung, wie meine Schwester zum Beispiel, ein kleines Beispiel. Sie war 12 und sie ist jetzt 22. Und ich habe sie gesehen, die ist groß, sie ist Feminist. Und sie war klein. Ich habe sie klein gesehen, also ich habe gelassen. Also letztes Mal, sie war so klein und ich habe sie verlassen. Also. Und jetzt ist es groß und hat sich viel verändert im Kopf und so. Das ist ihre Generation. Mhm. Also es kommt dann immer neue Generationen, die kämpfen, versuchen. Aber sie würden nie gesehen, also in die irakische Gesellschaft, genau.
Okay, aber, Dein Kabarett hieß 1000 Euro und eine Nacht. Es ging um Dinge, die was uns was wert ist. Das ist ein sehr schönes Thema. Du hast aber vorher auch 2 Solo-Programme gemacht.
Genau. Das ist eine Baustelle, nur dass du.
Ich weiß schon, dass du nicht
hungrig bist. Also ich hat nicht einen sehr langen Furz gelassen.
Ja, da bin ich klar bei deinem Solo-Programm.
Also schreck dich nicht bitte. Ja. Das mache ich manchmal, aber nicht
hier. Ja, jeder macht es. Genau, und du hast ja auch, du hast es mit der Nase, weil deine vorigen Programme hier.
Meine Nase!
Nein, du.
Also,
ich wollte auch schon sagen. Habe ich gesehen, aber du hast es mit der Nase.
Nein, es ist einfach gerade von dir, hieß, Österreich stinkt gut.
Das
irritiert mich immer so, weil es ist ein super Titel. Also ich finde ihn super smart und klug, aber es, ich muss immer an den
Geruch
denken.
Ja. Geruch,
ja. Der Geruch. Ja. Ich bin ein geruchssensibler Mensch. Und das andere Programm hieß, warte mal, irgendwas mit Käse. Und Käse isse ich zwar gerne, aber rieche ich nicht gerne.
Also das erste Programm Käse, Angst vor Migration. Das erzählt,
ich liebe mich, wenn ich nackt bin.
Genau, das Feier, wird genau. erzählt nach Österreich, wie ich die Freiheit, ich habe die Freiheit gesucht in Österreich. Ja. Also, und was ist da, damals war der Geschmack für mich, die Freiheit zu fühlen. Also jeder hat seinen eigenen Freiheitsgeschmack und den Geschmack war Käse für mich.
Echt?
Ja.
Wieso?
Ich weiß nicht, ich mag Käse.
Ich auch.
Ich liebe Käse. Gut. Ich glaube, jeder liebt Käse. Und Käse war für mich Symbol ist die Freiheit.
Okay. Aber also, ist das was du jetzt explizit dann so mit Österreich verbunden hast? Also, dass du das da, dass du da so viel Käse
hast?
Also, wie kann man sich das vorstellen?
Nein, das zu vorstellen, also, das ist mein Begriff, mein Geschmack ist es Käse. Angst vor Migration, das ist die Freiheit, die Migranten sucht die Freiheit und landet danach in Österreich. Mhm. Und dann kommst du, kann man sagen, Episode 2 für die Geschichten. Das ist anderen Titel, komplett anderes Programm. Aber auch inhaltlich und im Prinzip geht auch in Österreich. Österreich stinkt gut. Also da für dich in Österreich interpretiere das den Geruch von Österreich. Was ist Österreichs Geruch? Und das ist für mich stinkt, habe ich das Wort verwendet, weil es stinkt. Und auf Arabisch das Wort, wenn man das übersetzt, ist gleich bedeutet, wenn man sagt, riecht.
Ah, okay.
Und dass es riecht und stinkt, man kann man nicht verändern. Nur es kommt jemand in den Moment, was meinst du hier mit stinkt? Stinkt, dass die keine Ahnung, irgendwas stinkt oder dass es halt riecht? Und riecht du stimmt, dass es gleich bedeutet.
Okay.
Also auf Arabisch.
So, und ich habe jetzt noch so Aufwärmfragen vorbereitet, das brauchen wir eigentlich nicht, aber ich stelle sie trotzdem. Also, wir stellen sie halt bei jeder Sendung und es ist ein bisschen so wie, also ihr kriegt es von mir im Begriffsbau und müsst sagen, womit ihr bei eher leben könnt. Also nicht, was euch besser gefällt, sondern es ist so wie Pest oder Cholera. Okay, nein, es ist ganz
einfach. Pest oder
Cholera? Nur gut.
Ja, womit könnt ihr eher leben? So. Okay. Das ist nämlich was anderes, was besser
gefällt. Also leben oder überleben?
Ja, kannst du aussuchen.
Okay.
Naja, das...
Also.
Okay, ich fange gleich an mit dir. Audio oder Video?
Video.
Ja?
Ja.
Und du, Chrissy?
Womit kann ich eher... Boah. Ja, Video, weil wenn die Augen zu mache, ist dann auch wieder Audio.
Stimmt, ja. Das ist beides
zwei. Wow. Pragmatisch. Ein Punkt.
Kunst. Nein, es gibt nichts im Film. Kunst oder Kultur?
Kunst.
Also ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, wo die Grenze ist dazwischen. Oft. Also kann mir das wer erklären?
Ich brauche keine Grenze, glaube ich, dafür. Also, aber, ja.
Okay. Nee, ich glaube, also, es gibt eine Definition, dass die Kultur die Kunst ermöglicht. Aber es gibt halt auch so Unkulturen, die halt scheißige Kunst ermöglichen oder Kunst nicht. Ja, kommt halt.
Du sagst Kunst, dann sag ich Kultur.
Okay.
Ja.
Aber.
1-1.
Nein, es gibt nichts zu gewinnen.
Entschuldigung, nein,
komm,
na, das ist gut.
Du kannst
zurück. 1-1, aber who's counting? Ja,
ja. Chrissy, Impro oder Proben? Beides.
Also, ich würde so gern Impro besser noch kennen, weil ich hasse Proben. Ich hasse Proben, ist das Schlimmste im ganzen Entstehungs- oder überhaupt im ganzen Prozess von so einem Ding. Ich hasse Proben. Einfach da stehen und dann schlimmstenfalls vor ein oder zwei Leute so tun, als wäre da jetzt ein ganzer Raum vor Leute und finde ich ganz furchtbar. So wie ich mein aktuelles Programm zum Beispiel angeklickt habe, muss ich halt proben.
Ja.
Darum wahrscheinlich proben, lieber hätte ich gern Impro.
Okay. Ich habe nämlich das Gefühl, dass du halt super professionell, also bis in die Haarenspitzen vollgeprobt bist bei deinem Programm, aber jetzt nicht so strebhaft, sondern einfach so professionell. Und dann hat der Kabel nicht funktioniert und dann war es noch lustiger. Sehr gemein, ich habe immer...
Freiburg wäre es für dich lustig, war, wenn mein Kabel nicht war.
Also lustig ist es generell gewesen, weil das ja dein Beruf ist, aber du kannst, also ich habe das Gefühl, dass du beides extrem gut kannst.
Das ist voll lieb, danke, dass du das sagst und so wahrnimmst. Das ist bei mir halt eher so, die Sachen, die bei mir improvisiert sind jetzt unter Anführungszeichen, sind halt, wenn irgendwas Außerplanmäßiges passiert im Live-Setting, ja. Und dann nehme ich halt Bezug drauf, weil am Anfang, du kennst es wahrscheinlich, am Anfang ist man so an seinem Text und versucht, dass man ja das durchbringt, was man machen will, dass man da nicht abschweifen will, aber irgendwann merkst halt, okay, wenn jetzt was im Raum passiert, was alle mitkriegen, und du ignorierst das auf der Bühne, dann ist das ganz komisch.
Genau.
Das
geht nicht, oder, ja, genau.
Oder wenn ein Rettungsauto so laut vorbeifährt, dass die keiner mehr hört. Also du kannst nicht so tun, als wäre gerade nichts gewesen. Genau. In meinem Theater ist klar was anderes, wenn es echt das Stück. Aber wenn du auf der Bühne stehst und Kabarett machst und das ja den Eindruck erwecken sollte, dass es nicht geprobt ist, weil dass dir das alles spontan einfällt, dann wäre es halt komisch, wenn es da dann keinen Bezug drauf nimmst.
Aber es gibt im Theater auch Sachen, die unvorhergesehen passieren. Also mir, ich habe mal die Schauspieler so ein Stück gesehen, da ist das Mikrofon kaputt geworden, also das Headset. Und die haben das so gemacht, dass ich wirklich felsenfest davon überzeugt war, dass das Teil vom Stück ist. Dann ist eine Technikerin gekommen, hat das gefixt. Und ich habe gedacht, war gut. Gute Idee. Aber ich bin nicht sehr leicht zu beeindrucken.
Dramaturgisches Gusto-Stück. Ja.
Nein, weil es... Hast du gesagt Proben oder Impro?
Jetzt Impro ich auf jeden Fall. Also ja. Impro.
Du bist ja in der Impro-Familie.
Ich glaube, Impro ja. ist sicher wichtig, Proben, aber Proben mit Impro. Also das heißt, ich probe und keiner fixer Plan, was ist, aber wir wissen, was wir sagen wollen. Ja. Aber das heißt, improvisieren in der Probe. Also ja, wir proben, aber nicht keiner fixer Plan. Also für mich lieber, Geschichte A geht um Österreich. Okay, improvisierst was. Was ist Österreich für dich? Und du baust ein Bild, körperlich und Text und so. Und dann nächster Text. Genau. Also was. Und das wird schon Probe wichtig, aber Impro ist es immer.
Improbe.
Improbe.
So, und das letzte Paar ist, bin ich auch sehr gespannt auf eure Antworten. Seid Stadt oder Land?
Land.
Echt?
Nein. Ich liebe Land, aber Stadt, glaube ich. Stadt.
Zum Leben,
zu leben sicher nicht Land. Sicher nicht. Entschuldigung.
Hätte ich bei dir
Ich hätte Stadt gesagt, aber nein, es ist, ich würde Stadt sagen, nicht Land.
Die Stadt ist ja eh im Land, oder?
Was ist jetzt? Also.
Und du, Chris?
Stadtland.
unentschlossen. Okay. Tatsächlich.
Aber darf man veto,
Es wird im Dezember besprochen in der Familie.
Okay. Echt?
Stadt oder Land, ja. Wir haben es ausgeschoben. Schau mal, auf wo wir es im Dezember dann hinschieben, die Entscheidung.
Du bist der, ich habe alles, was ich über dich weiß, seit, weiß ich von einem wunderschönen Porträt, das die Sigrun Kare über dich geschrieben hat, im Megafon.
Ja.
Superschöner Text. Danke. Unbedingt lesen. Und sie hat geschrieben, dass du eben von Bagdad nach Leoben gekommen bist und nicht besonders glücklich warst.
Nicht Leoben, Murau.
Noch schlimmer.
Schlimmer, ja sicher. Leoben, nein, ich war noch nie in Leoben.
Ach so.
In Murau.
Okay, muss man
genau. Murau, das war eine wunderschöne, furchtbare Geschichte.
Da ist niemand.
In Österreich. Ist niemand dort, leider. Ja. Weiß nicht, haben Angst oder essen sie die Familie zu Hause immer? Keine Ahnung, was sie machen dort. Aber die,
Bier machen sie.
Weiß nicht, das ist echt irgendwie.
Wie alt warst du, wie du nach Murau gekommen
bist? Ich war 22. Mhm. 21? 22, keine Ahnung. Ja. Es war gar nicht so lustig.
Aber du bist dann nach
Ich habe so viel Zeit verschwendet dort, wirklich. Ach. Ja.
Gute Luft geatmet, die Luft ist gut.
Ja, aber Luft ohne Menschen ist es auch.
Aber jetzt bist du da. Okay.
Danke.
Ich glaube, wir sind jetzt.
Also, ich glaube, seine Antwort ist Stadt.
So, okay, es geht ja um Kabarett als Beruf. Und Chrissy, du bist ja hauptberuflich Kabarettistin. Jetzt würde ich dich gerne fragen, wie man dazu kommt. Und ich muss dann noch so eine Geschichte einschieben, weil am Samstag habe ich jemanden getroffen, den du auch kennst, nämlich deine Hebamme, die Nina.
Na, schön.
Wieso? Ganz eine Liebe. Ja, weil ich mit ihr zur Schule gegangen bin. Cool. Wir haben uns auf einer Geburtstagsparty getroffen. Und dann hat sie mir erzählt, was du auch Liebes für die Nina gemacht hast, für ihre Schwiegermama.
Ja, stimmt.
Das ist schon länger her, ja. Also so ein bisschen ein extra Kabarett, extra für die Schwiegermama zum Geburtstag. Und dann haben wir so getratscht und dort gegessen und dann habe ich die Nina gefragt, Nina, weißt du eigentlich, wie die Chrissy zum Kabarett gekommen ist? Und die Nina denkt so nach, sagt sie, ah, ich glaube, über die Kinder. Jedes Mal, wenn sie ein Kind kriegt, hat sie ein neues Programm.
Das ist wahr.
Wie viele Kinder hast du jetzt, Chrissy?
Zwei.
Wie viele Programme?
Zwei. Okay. Okay.
Wirklich über die Kinder?
Nein, also es ist halt eher zufällig zeitlich dann zusammengefallen, ja. Weil ich habe eben beim Kleinkunstvogel angefangen, 2021. Und wie ich mich dort beworben habe, war ich noch nicht einmal schwanger. Ah. Aber das war ja Corona-Zeit, darum ist der Kleinkunstvogel verschoben worden. Also in meinem Jahr ist er dreimal gleich verschoben worden. Und wie es dann stattgefunden hat, die Veranstaltung, war halt das erste Kind da.
Ah, wirklich? So.
Okay. Genau, und dann war eh die Frage, ob ich es mache oder nicht.
Mhm.
Und dann ist es aber ausgegangen, Gott sei Dank, weil beim Kleinkunstvogel braucht man nur 15 Minuten Auftrittszeit.
Genau,
und dann habe ich das gemacht. Das war so ein bisschen so ein Bucketlist-Ding einfach von mir. So ganz lange im Hinterkopf, irgendwann würde ich da mal mitmachen. Also ich habe vorher nichts gemacht in die Richtung Theater, gar nichts.
Auch kein Poetry Slam?
Nein.
Echt nicht?
Nein.
Ah, okay.
Aber Gitarre gespielt?
Ja, so unterm Christbaum-Niveau. besser kann ich es immer noch nicht. Also
mit der E-Gitarre unter dem Christbaum?
Ja, die E-Gitarre ist von meinem Mann. Ich wollte immer schon mal so eine rote Gitarre haben und dann hat er eine gehabt. Haben wir gedacht, okay, dann heirate ihn jetzt. Das ist meine.
Also, ich wollte okay.
Nein, ich kann nicht so gut Gitarre spielen. Ich spiele genau so, dass ich es halt gerade so hinkriege. Ja. Also, es ist echt. Aber das ist ja die Kunst dran, oder? Dass man die Sachen dann so richtet, dass man es selber so hin. Ja, genau. So machen wir das ja alle.
Mhm.
Genau, dann war ich beim Kleinkunstvogel und dann habe ich dort den Publikumspreis der ja viel wichtiger
ist. Ich finde ihn halt demokratischer, ne?
Ja, nein, ja. Es ist echt genial. So nein, und ab da habe ich dann Termine im Kalender gehabt und das sind dann immer mehr Termine.
Achso, genau, wenn man beim Kleinkunstvogel gewinnt, muss man ja
man darf. Also, man darf dann ein abendfüllendes Programm im Theatercafé spielen. Das habe ich dann ein Jahr später, habe ich eben die Premiere gemacht.
Das war Braves Kind.
Genau, das war das erste Programm. Und dazwischen habe ich halt dann ganz viel Mixed-Shows gespielt, wo ich den Said kennenlernen durfte in diesem Zuge.
Es ist nicht der Nightclub Graz, es da war, haben wir uns kennengelernt?
Ich glaube, wir haben uns bei irgendeiner Veranstaltung von Michael Diekers kennengelernt, der Parkhaus-Comedy macht.
Genau,
so
Parkhaus-Comedy. Weiter.
Das stimmt. Also da haben wir uns kennengelernt.
Genau,
ne?
Dann habe ich mal in der Scherbe eine Veranstaltung gemacht.
Das war furchtbar.
Ganz viele Menschen waren. Das war super.
Ja, weil Christi hat die Gruppe organisiert auf Facebook oder Instagram. Genau.
Ja, da waren super
Landwirbel.
Ja,
genau.
Und die Christi, du hast gesagt, jeder hat 8 Minuten oder so? 9 Minuten?
6, 7
Minuten, dass du einfach nur mal zählst. Und ich war extrem nervös. Also,
echt?
Dass du erst mein erster.
Super gemacht, dass der Fahrrad drum.
Komm, ich hab die erste Satz gesagt: Hey Leute, dass die Menschen haben das furchtbar gefunden. Hey Leute, ich hasse Kernöl.
Ja, das ist doch super. Ich habe Kernöl allein.
Und die haben alle. Und wie kann ich weitergehen?
Ganz komisch.
Das war komisch für sie. Alter, das kann man nicht. Und ich war,
das?
Ja.
Magst du echt kein Kernöl?
Nein, das stimmt nicht. Es ist Kabarett.
Ach so.
Deswegen ist Kabarett. Ja, also Entschuldigung.
Ich glaube alles, was die Leute sagen.
Also ich sage nur Wahres auf der Bühne. Okay.
Also ich, Leute, ich mag euch. Kernöl, für mich ist es wichtiger als das Olivenöl. Also, na, also ist Respekt, oder? Als arabischer Mann, also kann man nicht vergleichen. Man sagt Olivenöl.
Ich hoffe, das hören alle, die in der Scherbe waren damals.
Ja, genau.
Jedenfalls, das war die Journey. Da habe ich irgendwann einen Said da getroffen. Und eben Mixed Shows, dann Solo-Auftritte. Und das sind halt immer mehr Termine im Kalender gewesen. Und irgendwann hat sich herausgestellt, okay, das ist jetzt wohl mein Beruf.
Okay.
Also ich war dann am Ende von meiner ersten Elternkarenz auch, wo die Entscheidung war, gehe ich jetzt zurück ins Büro oder nicht. Und dann ist die Entscheidung auf oder nicht gefallen.
Aber dein jüngst, also dein zweiter Sohn ist 1 Jahr alt und du hast jetzt deine Premiere gefeiert für dein neues Programm, das ist sehr eng.
Ja, also würde ich kaum empfehlen, das Timing.
Aber ich weiß nicht, zum Beispiel in Berlin, da weiß ich nicht, haben wir mit so Leuten geredet und haben gesagt, weißt du, Leute, das Beste ist, Diplomarbeit schreiben ist, wenn man ein kleines Putze hat.
What?
Ja, weil die schlaft sowieso, kannst ja nichts machen mit dem und dann hast Zeit zum Schreiben. Das ist die Berliner Rede, ja, doch, das sagen die alle dort.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, wer von denen einen Abschluss hat. Das habe ich dann nicht mehr recherchiert. Aber das haben die Berliner ihnen empfohlen.
Ja, nein, also ich würde das kaum empfehlen, aber ich habe als erstes Programm 3 Jahre gespielt schon und nach 3 Jahren brauchst du halt irgendwann einmal was Neues.
Wenn du nicht Josef Hader bist, der 17 Jahre das gleiche spielt.
Exactly, und der bin ich leider noch nicht.
kommt.
Genau, und darum hat es einfach sein müssen, mehr oder weniger, aber ja, mit Hilfe von diversen Großeltern ist sie das dann ausgegangen. Und mein Mann hat halt echt den Löwenanteil übernommen an Haushalt-Kinderbetreuung.
Ist dein Mann auch lustig wie du? Oder?
Der ist noch lustiger sogar, aber lustiger. Er macht es halt nicht auf einer Bühne.
Okay. Nein, weil ihr macht so YouTube-Clips zusammen.
Wirklich?
Also ich habe es noch nicht gesehen, ich habe es erzählt gekriegt.
Wir haben während Corona-Zeit habe ich so eine kleine YouTube-Serie gemacht, The Home Office. Und das ist so wie The Office, die Serie. Ja. Nur halt als Homeoffice. Und ich habe meinen Mann halt eingespannt, der hat halt dann mitspielen müssen. Und das ist echt, also ich muss, da muss ich, also das ist glaube ich das beste Stück Kunst, das ich jemals produziert habe in meinem Leben. Aber ich habe es auf privat gestellt auf YouTube,
okay.
Weil man sieht beim Fenster aus und so und man wird halt sofort wissen, wo ich wohne.
Nein, das
echt?
Und darum so, muss ich jetzt warten, bis wir umziehen, irgendwann nächstes Jahr, und dann kann ich es wieder auf öffentlich stellen.
Okay.
Ja, stimmt. Das ist ja.
Okay.
Das hat mir genau der Mann von der Nina, von deiner Himbeere.
Ah, cool. Ja, liebe Grüße.
Ja, die sind total lieb.
Ja, voll. Genau. Na, aber ja, nächstes Jahr, The Home Office, Neuauflage auf YouTube.
Aber wenn du sagst, du hast im Büro gearbeitet, warst du da so der Büroclown?
Na, gar nicht. Ich war nie so der Klassen. Also, nein.
In der Schule auch nicht?
Vielleicht. Nein, in der Schule gar nicht. Nein.
Warst du da?
Eher sicher, ja. Sag du mal was.
Danke, alles gut. Wer guckt euch, was ist, was die Frage?
Na, wo ist.
Warst du der Klassenclown? Warst du immer schon lustiger?
Ich war noch nie ernst, ehrlich gesagt.
Nein, kann ich mir nicht verstehen.
Oder?
Ich kann mich erinnern, wie das erste Mal, wir treffen uns immer nur bei so Premieren oder so, aber wir haben noch nie wirklich miteinander
gesprochen. Nein, noch nicht wirklich.
Aber vor 3 Jahren bist du mal zum Interview gekommen, da war ich halt auch im Büro und die Altbauwände haben gewackelt, wie du reinkommen bist. Wumms, zack, bums, haha.
Echt jetzt?
Durch 3 Türen durch habe ich dich gehört und habe so lachen müssen.
Oh.
Ja, na, also sehr lustig.
Aber das ist, also darf ich kurz was sagen? Ja. Wer Said nicht kennt, er ist schon Präsenz. Also das ist, und du bist da überall. Also ich habe ihn schon gesehen an Orten. Einmal war ich im Volksgarten spazieren und da war dann so eine Theatervorführung, so Open-Air-Ding. Und wer ist da? Der Said.
Ja, wer sind's?
Für mich bist du so ein bisschen so der Kirk bei Gilmore Girls, der einfach so in allen möglichen Rollen auftaucht, die man überall, wo man nicht erwartet.
Kenne ich das nicht, aber ist die lustig.
Es ist Herbst, es ist Gilmore Girls.
Ich verstehe, du solltest damit auch. Ja, verstehe. Danke.
Aber tatsächlich spürst du in sehr vielen Produktionen, hast du mitgespielt, zum Beispiel bei Interact, die machen so...
Interact, ja, das ist eine lange, lange Reise mit Interact.
Ja,
das
genau.
Haben wir Forum, Theater, Zivilcourage, Straßenlabor, also...
Genau, und da hast du Fahrradkurier gespielt?
Ja, genau.
Und du hast ja tatsächlich als Fahrradkurier auch gearbeitet.
Gearbeitet.
Stell dir vor, der bringt dir die Pizza.
Bei Velofood habe ich das gearbeitet, aber es war sehr, sehr interessante Experiment mit Velofood. Ich habe so viel Geld gemacht.
Wie denn?
Ich habe mehr Geld gemacht als Kunst bei Velofood.
Tatsächlich?
Ja.
Bei Velofood geht es ja nicht um die Kunst.
Das sage ich. Also, das sage ich, dass das mit Kunst, ich habe einfach gearbeitet, weil ich Geld brauchte. Und mit Kunst geht gar nichts. Also genau.
Aber verdient man da am meisten mit Trinkgeld oder tatsächlich mit?
Trinkgeld ist eh super. Also bei Corona, in der Corona-Zeit, also das war im Lockdown, wo die keiner draußen
gehen durfte. Da sind alle JazzmusikerInnen.
Und alle bestellen Essen. Ja. Überall bestellen Essen. Puh, das war echt Marathon.
Ja.
Da habe ich echt viel Geld gemacht. Und dann habe ich gesagt, nein, ich brauche Kunst unbedingt. Also das ist Geld. Ja, das war. Aber ja.
Geld brauche ich nicht, ich brauche Kunst.
Ich brauche Kunst, kein Geld, ja, genau. Na, aber Interact war eine sehr schöne Reise mit Ihnen, genau, das war schön. Ja, ja. Genau. Forum Theater, 4 Stücken haben wir kollektive Arbeit war das, also genau, Forum Theater.
Ja. Ja, die machen ja jetzt ein Stück über.
Das waren nachher sie ein Stück, genau, stimmt.
Pflege, wo sie.
Genau.
Ja, das sind immer so ernste gesellschaftskritische
Dinge. Ja.
Genau. Was ich dich vorher noch fragen wollte, ist, hast du das Gefühl, du hast in Bagdad auch so Straßenkunst gemacht? Für mich ist das so die Königsdisziplin.
Das war, ja.
Da bist du ganz nah an den Menschen.
Also, ja, es habe, ciao. Wir haben eine Organisation, eine Demonstration. Eine Demonstration haben wir organisiert, okay?
Ja.
Ich war halt sogar Mensch, der produziert die Demonstration. Mhm. Also, ich habe den Flyer und den, ja, den Sätze mit verschiedenen Journalisten und Journalistinnen, die sind gar nicht bekannt. Die sind halt aktiv, mhm, sehr aktiv. Da habe ich alles mit organisiert, finanziell und so weiter. Und dann haben wir über 6-7 Mal gemacht, dass keiner kommt, keiner Mensch hat gekommen zum, mhm, Demo. Keiner Mensch gekommen zum Demo, haben wir versucht. Und die letzte Demo war ein ganz wichtiges Thema, das will ich nicht über das Thema jetzt reden, Irak ist sehr kompliziert. Mhm. Und da kommt Millionen.
Was?
Ja, Millionen Iraker und Irakerinnen, die einfach Frauen. Es geht um eine furchtbare Katastrophe, es ist ein Fall, das passiert dort, eine Explosion war es dort und viele Leute sind getötet und es schuldet die Politik auch und so weiter. Und dann kommen viele Leute bei dem Demo und das, da bin ich richtig stolz darauf, dass sich das von Kleines so Großes, mhm, gemacht,
das ist schon
ungeplant, ehrlich gesagt, ungeplant. Also keine Ahnung, ja, es ist richtig viel. Ja. Bagdad ist riesig und das war wirklich über
wie
drei
Einwohner hat Bagdad?
13?
Das schaut an mir aus.
Nein. Leute, ich muss das sehen, nicht nur hören. Okay. Ich glaube 13, so 9, 13, 14 so Millionen, genau.
Du, aber was ich dir eigentlich fragen wollte, ist, ist der Humor in Österreich anders, also in Graz anders?
Ja.
Aber jetzt nicht, ich meine jetzt nicht so die Sachen, die man sagen darf, sondern jetzt so Haus am Tisch, die Schmähs, die man macht.
Also schau,
sind die anders?
Also ich hatte einen Humor, kann man sagen, Humor, mein Humor in Bagdad war in einem Totter, in einem Sackel.
Ach so, ja. Okay.
Und das jetzt in Österreich, das konnte ich das offen und dann kommt, mhm, das raus, heraus alles. Weil es ist mit tabuisiert immer, die Humor dort. Mhm. Also,
auch mit deinen Freunden und Freundinnen? So.
Politik, Erotik, okay, und dann, wie sagt man, Politik und Sex und Religion, okay, keine Witze.
Drogen.
Nein, nicht Drogen, also, Religion. Also keine Religion. Witze, keine Witze, keine Witze. Und das waren meine Witze immer da, leider. Mhm. Mein Papa hat gesagt, du passt nicht hier, du musst irgendwo weg. Wenn du dort bleibst, dann wir kriegen eine Krise. Mhm. Genau, das war lustig. Gar nicht lustig. Das stimmt.
Unlustig.
Ich behaupte das so.
Okay.
Aber irgendwie auch cool, dass er das so erkannt hat.
Und ja, es ist irgendwie ist die Humor funktioniert irgendwie besser, viel besser. Also, Ich kann nicht immer ernst sein. Ich will immer wirklich.
Kann ich mal nicht verstehen.
Ja, was?
Gibt es eigentlich was, worüber ihr keine Scherze machen könnt? Also gibt es irgendein Thema,
ja,
wo ihr sagt, also jetzt nicht auf der Bühne, das ist mir schon klar, dass man nicht über alles auf der Bühne reden möchte.
Mhm.
Aber so irgendwas, irgendein Thema, wo euch nichts Lustiges dazu einfällt. Oder wo ihr jetzt keinen Witz drüber machen könnt.
Ja, du sagst es zuerst und dann sag ich.
Ja, ich glaube, dir fällt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu ein, aber. Ja, es gibt schon, also Sachen, die mir zu nahe gehen oder zu, einfach zu tragische Sachen oder Sachen, die halt aktuell gerade einfach, mhm, tragisch sind, das, also da finde ich dann halt echt keinen Witz oft dran. Manchmal braucht es ja einen zeitlichen Abstand, mhm, zu Sachen, dass man dann im Nachhinein vielleicht irgendwie was drin finden kann. Ja, ich meine, natürlich halt die klassischen Sachen, dass man halt nicht nach unten tritt und so Sachen.
Ja, das ist ja die Performance, aber ich meine jetzt das Thema. Das ist sowieso
ja,
klar, dass man das…
Ja, genau, aber auch genau. Da fallen mir dann halt einfach keine lustigen, mhm, Sachen ein. Also ich im ersten Programm habe ich auch Stelle drinnen gehabt, wo ich halt drüber geredet habe, dass ich das das Abtreibungsverbot in den USA super sinnvoll finde. Weil dann werden zumindest die Leute, die ungewollt schwanger werden, kriegen dann noch Kinder. So irgendwie. Also echt einfach so einen extra blöden, mhm, Schmäh und dann den habe ich halt extra so erzählt, dass man halt merkt, so das ist aber nicht lustig. Und dann war es auch ruhig und dann habe ich halt eben so die Stille so, ja, da ist mir echt nichts Lustiges dazu eingefallen. Mhm. Weil, also solche Themen sind für mich halt echt dann schwierig, dass ich da irgendwie einen Witz dran finde. Also da finde ich es dann auch oft schwierig, dass man so über die Entscheidungsträger, die diese furchtbaren Entscheidungen treffen, eben wie das Abtreibungsverbot in Amerika, genau. Also da finde ich es fast schwierig, über die dann einen Witz machen zu dem Thema, weil es halt einfach so piep ist, dass das überhaupt existiert. Ja, genau. Ja.
Mir hilft es manchmal einfach, ein bisschen auf Zeiten zu steigen. Also es ist eine Art von Reflexion und manchmal zwinge ich mich, dass ich jetzt für mich selbst einen Witz mache, so irgendwas, was mich einfach bedrückt. Weil dann habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen, ich bin ein bisschen auf Distanz, also ich kann es ein bisschen von außen betrachten. Deswegen finde ich es nicht lustiger.
Mhm.
Aber wenn ich einen Witz, dann denke ich mir, ich kann jetzt durchatmen. So.
Ja.
Aber öffentlich will ich nicht. Das erzähl mir selber. Erzähl mir
nicht, es ist oft dann eben, das macht schon auch einen Unterschied, auch witzig ist jetzt das so im Freundeskreis erzählst oder öffentlich, wo du halt auch dann denkst, so, ist es das jetzt wert, die Geschichte zu erzählen, wo so viel Potenzial drinnen ist, missverstanden zu werden? Oder ich habe eine Geschichte, habe ich jetzt ausgestrichen aus meinem aktuellen Programm, die habe ich im Entwurf drinnen gehabt und die ist jetzt gecuttet worden vor der Premiere, wo mir das Thema eigentlich sehr wichtig war, aber wo ich dann gemerkt habe, so, das könnte von den falschen Leuten so verstanden werden, dass sie bestätigt fühlen. Und das, also mir ist es fast wurscht, wenn ich von meiner eigenen Bubble irgendwie missverstanden werde. Also wenn Linke was missverstehen bei mir und mich deshalb scheiße fühlen, ist es mir fast mehr wurscht, als wenn Rechte mich missverstehen und glauben, ich stimme ihnen zu.
Ja, ich weiß, was
du meinst. Genau. War das irgendwie verständlich? Also genau, und das ist halt dann immer, finde ich, so der Gedanke, okay, welche Diskussionen will man eingehen und welche nicht, aber auch dann wieder ohne dann feig zu werden. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man halt dann nicht einfach alles, was missverständlich sein könnte oder so, wegnimmt, einfach, dass man...
Ja, diese Doppelbürgigkeit ist ja eigentlich Teil vom Kabarett.
Genau.
Anders geht es ja nicht, aber man muss halt,
genau, bei manchen Themen ist es dann halt vielleicht...
Mhm.
Ja.
Ich glaube, es gab Teil vom Kabarett, man muss auch nicht realistisch würde ich das nennen, sondern einfach die, was es in unserer Gesellschaft richtig läuft gerade, auch wenn die, also als Migranten frage ich mich auch manchmal, meine Community sind alle link, okay, und die kennen mich und ich kenne alle und so. Und die sind auch das Publikum, immer die gleichen Publikum. Und das, ich bin dankbar, dass sie auch immer kommen und sich interessieren und so, auf meine Nummern und das Theaters und so weiter. Aber wo erwische ich die Rechte?
Ja.
Das ist die Frage. Schon, und wie kann man wirklich sie für sie einfach, sie dich mich sehen und ich sie sehe? Also für mich war Wunder vor der Wahl, hey, wie schaffen das? Wie sind so viele Linke da?
Ja.
Sie, auf einmal einen blauen Himmel. Das ist so deppert. Wo sind wir denn?
Ja.
Okay, es gibt hier ein Problem.
Ja.
Das muss man einfach noch mal genau schauen und mehr die Sachen ernst nehmen. Wo ist die Rechte? Sie beschäftigen sich mit ihrem Business nur. Okay, sie haben keine Lust auf Kunst. Mhm. Und sie wissen, dass sie schuld sind, deswegen kommen sie hier nicht.
Mhm.
Also das weiß ich nicht. Aber okay, tun wir was?
Ich glaube, dass das Fernsehen, das Senioren-YouTube noch am ehesten das Fenster nach außen ist, weil Fernsehen und schon viele Leute.
Ja.
Fernsehmenschen und TikToks auch.
Ich spiel auch oft am Lounge so vor Zielgruppe Ü65, kannst du sagen. Also, und da merke ich schon einen argen Unterschied. Und das ist dann aber auch so, also wenn ich das Programm jetzt zum Beispiel in Graz spiele, vor eher jüngerem oder mittlerem oder durchmischtem Publikum und dann am Tag drauf am Lounge irgendwo vor älterem Publikum, was halt merkst du, okay, die sind jetzt auch nicht wegen dem Programm da, sondern weil das halt jetzt die Veranstaltung ist in dem Monat.
Genau,
also,
ja, weil es nicht so viel in dem Monat.
Das merkst du dann, da merkst du dann schon, wenn du gewisse Geschichten erzählst, wo ich ja, wenn ich so aus dem Verständnis, wo ich meistens spiele, so in Graz, in meiner linken Bubble, dass das halt, also so, die verstehen, wo ich stehe und wie, was man und so weiter, kannst andere Witze machen. wo du dann durchmerkst, so, entweder leise, ja, entweder genau. Schweigen, oder eben dieses, es schwingt fast ein bisschen um, dass sie sich bestätigt fühlen in etwas, was sie auf keinen Fall bestätigen.
Genau. Aber das ist eh eine gute Chance, dass man rauskommt, ja. Das ist eine Bubble.
Genau, und das schärft dann, glaube ich, auch das Schreiben, dass dann merkst, so, das habe ich einfach nicht jetzt gut genug geschrieben, die Geschichte oder den Witz, wenn das so ein Ergebnis haben kann.
Nein, ich glaube, die Gefahr, dass du von den Rechten vereinnahmt wirst, die ist nicht gegeben, liebe Chrissy, aber eben.
Gibt es überhaupt Künstler, die in Österreich, ich habe keine Ahnung, gibt es Künstler in Österreich, haben man gesagt, ich bin recht?
Ich habe mir das wirklich überlegt im Vorfeld, aber mir fällt jetzt niemand ein.
Also ja, das ist die Frage. Viele schauen, sagen das nicht.
Aber Kabarett?
Nein, Kabarett, ich glaube eher eben über so
textliche
Sachen und eben Einstellungen, die vertreten. Und wenn jetzt da wäre, also es gibt schon einige, die halt sich auf die Bühne stellen, was die nachher so sehr geehrte Damen und Daminnen.
Daminen?
Ja, oder Herren und Herrinnen.
Das habe ich noch nie gelernt.
Und das, was du durch so kleine Codes merkst, nein, das dann heißt, halt.
Das ja, stimmt. Obwohl, es gibt auch einen Kickel, der hat auch Wortspiele.
Es ist extrem lustig.
Das ist total lustig. Also seitdem hasse ich meine aber man braucht sie halt auch. Na ja, Frage, wie schreibt man jetzt aber Kabarettprogramm? Wir sind eigentlich schon mittendrin. Gibt es ein Rezept? Das ist voll die dumme Frage. Natürlich gibt es ein Rezept. Aber welche Rezepte nehmt ihr für eure Programme?
Rezepte für...
Ja, wenn du jetzt ein neues, zum Beispiel der Steirische Herbst ruft dann sagt, hallo, Said, wir brauchen ein Programm, ein lustiges.
Lustiges Programm. Und dann muss ich eine fertige...
Du musst im Oktober musst fertig sein, ja?
Ja.
Mhm. Wie machst du das dann?
Ich weiß nicht, die improvisieren. Also ich überlege vorher, was ich tue, was ich mich gerade, das Thema mich interessiert und dann ziemlich, das Gefühl wird immer bereit. Keine Ahnung, ich habe keine bestimmten
und du, hast du
Regeln.
Ich schaue, was das Thema wird. Also zuerst einige mit mir selber auf ein Thema.
Kind.
Und dann, ja. Okay. Kind ist immer dabei. Aber es ist natürlich immer was halt jetzt da aus meinem aktuellen Leben kommt. Aber in dem Fall war es jetzt halt, ich habe gewusst, irgendwas mit Zügen soll ein bisschen der Rahmen sein, weil mein Kind Züge liebt. Und das Thema habe ich mir recht früh entschieden, soll so Überforderung, Entscheidungen treffen und so sein. Genau. Und wenn es dann mit dem Ding durch den Alltag gehst, dann fallen da ja alle Sachen durch die Brille auf. Dann nimmst du dir Situationen wahr und denkst also, das passt ja zu meinem Thema. Und dann machst du mal eine Notiz. Und dann schaue ich die Notizen an, schaue, wo mir was einfällt. Und dann drucke ich irgendwann einmal das einmal aus. Ja. Und dann schaue ich mal am Boden, was da für Zettel liegen. Und dann tue ich mal ein bisschen sortieren, was schon mal weggeschmissen werden kann. Und dann irgendwann hat das eine Reihenfolge, die Sinn ergibt. Ja. Und die Lücken werden gefüllt. Und dann hast du ein Programm. So einfach, ganz gern.
Ah, okay. Also. Aber was, du hast ja für dein erstes Programm, hattest du auch eine Regie?
Nein, das erste habe ich in Eigenregie gemacht.
Und jetzt das ist nämlich lustig, weil mir ist das aufgefallen, dass ich schaue nämlich unabsichtlich, ob eine Regie dabei steht.
Mhm.
Und ganz viele Kabarettistinnen haben eine Regie.
Mhm.
Und bei mir ist eben Magda Lebesmann als erstes untergekommen, die hat die Regie bei dir gemacht. Und wo ist da der Unterschied, wenn man es jetzt mit einer Kollegin macht, die das schon viel länger macht als du?
Ja, das also eben in der Erfahrung erstens, weil die Magda Leb in meinem Fall, die Regisseurin, die hat halt einen immensen Erfahrungs- und Wissens- und Begabungsschatz, den sie mir da mitgibt. Und sie hat mir halt vor allem geholfen, also Regie kann ja unterschiedlich ausgelegt sein im Kabarett. Also es kann ja…
Echt, wie?
Ja, also manche legen es aus als einfach, du hast ein fertiges Programm und die Regie sagt dir nachher, okay, da gehst du um mich, da nimmst du die Requisite, da schaust du so rein. Also einfach, wie wenn es jetzt im Film. Aber manche nehmen sogar die Regisseurin, das ist das andere extrem, zum Mitschreiben. Also manche schreibt die Regie tatsächlich das Programm komplett mit, genau. Also, oder Dramaturgie und so weiter. Und bei mir war es halt vor allem, dass mir die Magda geholfen hat, das Ganze in eine Reihenfolge zu bringen und mir auch gewisse Sachen zu sagen, so, hey, das lässt vielleicht doch weg. Aber schau mal, wenn du das jetzt daher tust und so, also echt so, einfach so ans Patschhändchen nehmen hier und da und wo ich vielleicht selber gesagt hat, so, aber ich würde das halt gerne so und das würde mir schon Spaß machen, sagt sie so, na, schau einmal. So ist es echt, so ist es gescheiter. Na, es reicht, wenn du das da machst. Na, zweimal Taylor Swift erwähnen, genügt. So Sachen halt.
Okay.
Und einfach, es gibt halt einfach ein bisschen Selbstvertrauen, dass du halt einfach weißt, okay, da hat jetzt auch wer drüber geschaut, der schon länger was davon versteht, was er tut. Und,
für mich, also ich stelle die Frage deswegen, weil du es ja auch thematisierst in deinem Programm, du redest ja auch darüber, was ich sehr, sehr schön fand. Da gab es ja auch so eine Überraschungseinspielung, da musste die Christine nochmal improvisieren. Und ja, man braucht halt ein Dorf für alles, würde ich jetzt einmal sagen. Und aber ihr seid ja beide alleine auf der Bühne. Und wenn jetzt zum Beispiel niemand den Scheinwerfer anmacht, dann sieht man euch ja gar nicht. Mhm. Also das sind so viele Kleinigkeiten, die man braucht.
Ja, klar.
Bei dir ist Outside Eye macht eben der Ed Hauswirt.
Ed, genau.
Dein Impro-Papa.
Das ist mein Impro-Papa, genau. Also er hat gemeint, dass wir weiter schreiben und weiterspielen. Die Episode 2, 1000 Euro und eine Nacht. Und wir haben das fixiert, dass im Theater am Bahnhof wird gespielt, die Premiere am 10. April nächstes Jahr. Und
2000 Euro und zwei Nächte.
Nicht 2000, bleibt 1000 Euro. 1000 Euro und eine Nacht. Und dann werden wir weiter als Gast gespielt. Also, aber das den Theater am Bahnhof, das wird dann produziert. Also, wieder was?
Darf ich fragen, wie ist bei euch so? Also, schreibt ihr das Programm zusammen und erarbeitet ihr das gemeinsam oder wie ist da der Prozess?
Wir arbeiten gemeinsam. Also, er kennt mich sehr gut. Ed Hauswirt kennt mich sehr gut. Und er weiß, was er mit mir tut. Also, kann man sagen, ist ein richtig schlauer Mann.
Er ist ein guter, super Pädagoge.
Also ist sehr gut, genau. Also ich habe Glück, mit ihm zu arbeiten. Und er weiß, also ich hab Material mit, Geschichten über mein Leben, persönliche Geschichten meistens. Also und dann schreiben wir gemeinsam und gib mir Aufgaben. Seht, da solltest du mehr überlegen, was du genau da sagst. Und gib mir Aufgaben und einmal pro Woche treffen wir uns.
Wirklich?
Für 2 Stunden, super. Locker, ganz locker. Ab jetzt, also seit nach dem steirischen Herbst. Und jetzt treffen wir uns wieder. Für 10. April spielen wir das Stück. Und das Stück wird über 1,5 Stunden länger.
Spielst du das im Tipp dann?
Wir spielen das im Tipp. Die Premiere ist es im Tipp. Das ist meine Bedingungen. Die Premiere wird immer im Tipp sein.
Ist ja ziemlich schön dort.
Ja, genau. Und dann sammeln wir das und dann schreiben wir das gemeinsam. Er macht keine Regie, er macht Dramaturgie. Er würde das mehr sagen.
Ehrlich gesagt, ich weiß noch immer, also es
ist total. Was ist der Unterschied?
Ich weiß nicht, was Dramaturgie ist. Ich habe das schon so oft
nachgeschaut. Keiner weiß es.
Nobody will know. Schau, du sagst das einfach. Ich ist Dramaturgie, Szenenverbindungen, einfach Logik, wie es da steht, wie es aussieht.
Ah, Traum von Dramaturgie.
Das ist so Dramaturgie. Ich will nicht so tief erzählen, weil ich habe keine Ahnung.
Nein, aber ich finde auch, ich verstehe. Ich glaube, das ist wie wenn Leute fragen, was ist der Unterschied zwischen Comedy und Kabarett.
Ja, das ist
man hat
da
auch Vorstellungen davon,
aber,
finde ich, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Aber das Stück, was wir spielen, das ist wirklich kein Kabarett. Es ist ein Theaterstück. Wir würden ein Theaterstück sagen. Also ich spiele viel auf die Bühne mit in verschiedenen Figuren,
aber
bin ich besetzt. Ich bin allein. Okay. Das ist ein Solo.
Und ist es lustig oder ist es eher tragisch?
Es wird nicht lustig sein. Also,
aber
ich sage nicht.
Bei der Beschreibung von deinem
ich sage nicht lustig. Es ist arg. Wenn ich es lustig sage, dann man wird nicht gelacht. Und das sage ich, es ist nicht lustig. Dann ist es wirklich nicht Erwartungen, kriegt man.
Und dann sind so ein paar Stellen.
Ja, genau. Das ist ein Trick. Genau. Es wird nicht lustig sein, Leute.
Es ist nicht lustig. Gibt es ja Cartoons, oder? Die sind nicht lustig.
Ja. Die sind sehr lustig.
Die sind
wer? Achso, die Cartoons.
Nein, es gibt so Comic-Zeichnungen in der Zeitung. Ja, okay. Nicht lustig. Genau, das wäre ja auch eine Frage von mir gewesen, ob ihr den Unterschied mir erklären könnt zwischen Comedy und Kabarett. Also ich habe eine ungefähre Vorstellung, so eine nebulöse.
Ich weiß es nicht. Es gibt ja gar keine klare Definition, glaube ich. Willst du deine Definition zuerst?
Also zwischen
Kabarett und Comedy. Und dann nochmal Stand-up-Comedy, weil das weiß ich auch nicht, was der Unterschied ist.
Ich hab mir da Gedanken drüber gemacht. Soll ich mal sagen, was ich
bitte,
Gedanken
habe? Bitte,
gib's.
Also es gibt keine klare Abgrenzung. Bei uns, in unserem Kulturraum, heißt es Kabarett jetzt da so aus den letzten Jahrzehnten hervor, und Comedy ist eben auf dem englischsprachigen Raum, und Comedy ist immer eher so wie wir es uns vorstellen, gemacht worden, Stand-up-Comedy. Also es steht wer auf der Bühne und erzählt in einem Mikrofon Geschichten aus seinem alltäglichen Leben. Mhm. Kabarett ist bei uns ja geschichtlich eher so gewachsen, dass viel Satire mit reinkommt und auch viel Theaterelemente.
Geskriptete, inszenierte.
Genau, oder Personen und so weiter. Und wenn man jetzt an Comedy denkt, dann denkt man ja nicht eher so, dass da jetzt jemand irgendwann Tiroler Dialekt macht oder irgendeine Szene ausspielt, sondern genau. Aber wie gesagt, es verschwimmt ja und es gibt keine klare Abgrenzung. Aber so grenze ich es für mich ab und ich mache halt auf der Bühne Musik noch dazu und vielleicht Figuren und andere darstellerische Elemente, darum würde ich es eher als Kabarett einordnen, wenngleich ich Stand-up-Comedy-Elemente auf der Bühne da bringe. Also Comedy würde ich eher so, was wird da so, was die so einfach, wenn wer mit dem Mikrofon auf der Bühne steht und einfach Geschichten erzählt und Witze erzählt, würde ich eher so, aber wie gesagt, das ist jetzt dann nirgends, glaube ich,
klar. Hätte ich also gedacht, was glaubst du, die Interaktion mit dem Publikum ist auch.
Ich glaube, Comedy ist es auf Englisch, oder? Wird genannt, Comedy. Und Kabarett ist es Deutsch, oder?
Ja, genau.
Also, ich glaube, das ist die Differenz. Entschuldigung, ich weiß nicht. Aber nein, ich meine, Kabarett und Stand-up-Comedy zum Beispiel, kein Unterschied. Das ist Mikrofon, erzählt die Geschichte. Aber es ist halt immer verändert mit der Zeit, Comedy. Glaub, also jeder hat sein Material mit und bringt das auf die Bühne und er spielt, wie er will. Und wie es ist, Comedy ist und Traum. Es wird immer, jeder hat seine eigene Definierung, also glaube ich nicht.
Ich frage das deswegen, weil ich bei der Slam-Poesie gibt es auch ganz viele unterschiedliche Ausformungen. Mhm. Und wenn man so plaudert mit den Slam-Poetinnen, die reden immer ganz abfällig über, also zuerst über Kabarettistinnen, sind ihre Feindinnen und dann noch schlimmer Comedy. Und am allerschlimmsten ist Stand-up-Comedy.
Ich glaube, das ist echt so ein Bubble-Ding, weil oft wird ja, also ich glaube, Poetry Slam ist ja oft so heruntergespült worden. Sich, der macht jetzt Poetry Slam, der liest da jetzt irgend so ein Gedicht vor. Ja. Das halt so, aber, also ich persönlich finde Poetry Slam total cool und bewundernswert. Ich mag es voll gern.
Ja, magst du das?
Ja, du nicht.
Nein, überhaupt nicht.
Es gibt guten und schlechten.
Aber ja, das ist halt
Respekt für alle, aber ich, es ist nicht mein. Na.
Aber ich finde, es ist bei allen so, also auch so Stand-up-Comedy finde ich halt auch, also wenn du jetzt da 2 Stunden auf die Bühne stellst und da halt so was die lauwarme Geschichten ist, dann ist das halt auch irgendwann Fahrt, wenn nichts passiert, außer du und das Mikrofon auf der Bühne. Wenn du es wirklich gut machst, ist es cool. Und genauso ist es bei allen.
Aber eineinhalb Stunden ist schon richtig lang. Also ich weiß nicht, zum Beispiel kennst du Elena Wolf?
Ja.
Die heute nicht. Also ich finde sie super. Also ich finde sie, 10 Minuten ist es ein Wahnsinn. Aber nachher muss ich mich, wenn ich die länger als eine Stunde höre, dann muss ich mich umbringen.
Ja, drum. Oh, das ist aber sehr drastisch. Aber drum sind ja, glaube ich, auch diese ganzen englischsprachigen Comedy-Specials, wie man es kennt, sind ja alle 1 Stunde lang nur in Wirklichkeit. Mhm. Bei uns ist das ja gang und gäbe, dass als 2x3/4 Stunde dauern sollte, mit Pause dazwischen, weil es halt in den Spielstätten so geregelt ist.
Ja.
Ich glaube, das ist halt auch ein bisschen das Ding. Aber ja, ich kenne auch viele Leute, die halt so eben sagen, ich bin Comedian und bei denen, so wie das stilistisch machen, wäre es komisch, wenn man das Kabarett nennt und auf der anderen Seite wäre es bei vielen anderen KollegInnen komisch, wenn man das jetzt Comedy nennen würde, weil es eher sich nach Kabarett anfühlt. In Deutschland ist es ja wieder anders, dann sagen sie Kabarett. Da ist er dann
wirklich? Wo sagen wir
Kabarett? Kabarett in Deutschland.
Aber es ist logisch, man kann das so lesen, Kabarett, mit Doppel-T. Also.
Aber es kommt jetzt im Französischen.
Ja, und in Deutschland ist
Feuilleton.
Ja, da haben wir recht, ich will mich nicht verarschen, ich habe recht.
Aber in Deutschland ist Kabarett, ist ja dann nochmal, wird assoziiert nochmal mit so politischen Witzen und so, die feine Klinge.
Mhm. Aber weißt du, was ist?
Gesellschaftssatirisch also, und so, das ist ja dann das nochmal.
Bevor das was war, es hat mir aufgefallen gerade, meine Mama hat mich gefragt, was machst du und so, irgendwann, keine Ahnung. Ich habe gesagt, ja, ich mache ein bisschen Kabarett. Ich habe das auf Deutsch gesagt, Kabarett. Ich habe gesagt, Kabarett ist es andere. Und dann habe ich mir gedacht, ach so, Kabarett, das Wort auf Arabisch würde genannt, wo ein Club und Frauen auf die Bühne tanzen.
Ach so, ja, war ja früher auch.
Musiker.
Genau, Musiker. Und man singt so, und sie tanzen, nicht nackt, also im arabischen Land nicht nackt, aber halbnackt.
Also naja. So wie wir jetzt.
So wie wir jetzt. Man sieht das uns nicht, das ist super. Und das ist Kabarett. Also es ist nicht der Kabarett, wo man auf die Bühne steht und Witze erzählt. Nein, hat sie falsch verstanden. Ich dachte, dass ich mit Frauen tanze in Österreich.
Das ist sehr lustig.
Nein, das machen wir nicht, bitte.
Das ist
sehr, sehr lustig.
Aber das kommt ja, das stimmt ja, das kommt ja aus dem das ist Moulin Rouge-Unterhaltung.
Das ist ein ägyptisches, bekanntes Ägyptisch. Wort. Ägyptisch, ja. Das in Ägypten, wenn du in Ägypten Kabarett? Bist, es gibt immer Kabarett. Kabarett dort im Club, wo Frauen tanzen und du gehst rein und saufst und schmuselt die Frauen. Keine Ahnung.
Ja. So. Na, das ist, war mal so.
Ja, aber sie hat das nicht verstanden am Anfang. Ich auch nicht.
Verstehe ich aber.
Also es gibt keine klare Abgrenzung und wir definieren es halt jeweils so, wie wir es jetzt beschrieben haben. Und jeder darf es für sich entscheiden. Jeder darf für sich entscheiden, wie er sich nennen möchte.
Sehr gut.
Und ich fühle mich weder so noch so auf den Schlips getreten.
Was ist so lustig gefunden bei deinem Programm, weil du schaust ja aus wie 12. Wie mitrig habt
ihr Kinder? Danke, I guess.
Darf man das in dem Alter? Ja. Nein, und dann machst du so Witze, dass du dich halt so alt fühlst. Und andere Menschen sind älter. Mhm. Und dann sagst du aber, ja, nur weil ich mich alt fühle, heißt es das nicht, dass ihr euch nicht viel älter fühlt. Ja. Das war so lustig.
Ich finde den Satz nämlich sehr wichtig im Programm, weil es eben sonst da fast so wirkt, so, hey, was will der da uns erzählen, dass sie sich alt fühlt? Hä?
Ja, aber ich finde, das ist genauso ein Kernpunkt. Ja. Jeder, also man soll ja, okay, das kommt jetzt aus der Ethik und der Religion, man soll Leid nicht miteinander vergleichen. Jeder hat das Recht auf sein eigenes Leid.
Ja, das Whataboutism sonst.
Genau.
Habe ich zum Beispiel auch drin gehabt im Programm Beschreibung, was Whataboutism heißt. Kennst du, was Whataboutism heißt?
Nein.
Ja, und dann hätte ich das erklären müssen, was Whataboutism heißt. Und dann habe ich es weggestrichen wieder. Weil es ist inklusiv, mein Programm.
Aber was ist Whataboutism?
Ja, dieses, wenn ich sage, ich fühle mich alt, und dann sagst du, ja, aber ich fühle mich noch viel älter. Und außerdem, was ist überhaupt mit den Kindern in Afrika?
Okay. Die sind führt.
Sie
nie alt fühlen, die sterben vorher.
Das eine Problem ist überhaupt nicht wichtig, weil wir haben viel größere Probleme.
Ah. Probleme vergleichst und dann nihilierst du
das
sie.
Das ist ja unser Problem, leider, das Problem vergleichen.
Ja, genau, das ist unser Problem. Hey, warte, du bist so ein Philosoph.
Ja. Entschuldigung.
Aber was ich...
ich schaue aus wie 12, darüber wolltest du gerade reden.
Nein, darüber wollte ich überhaupt nicht reden, weil eigentlich will ich nicht über das Aussehen reden, aber für einen Scherz bricht man mal nicht.
Wie alt schaut der Said aus, würdest du sagen?
Innerlich oder äußerlich?
Was? Innerlich oder äußerlich?
Nein, ich finde, du siehst aus wie 28.
Ach so, ich? Ich bin 28, du sagst
es? Du schaust so aus.
Ich schaue aus?
Ja.
Ist es ein Kompliment oder ist das
echt? Ich glaube schon, dass es ein...
Im Vergleich zu ich schaue aus wie 12, kannst du jetzt überlegen, wie sie es gemeint hat.
Aber da fällt mir noch was ein. Es gibt, das habe ich eh schon mal gemacht im Podcast, es gibt so eine Freundin, die Schauspielerin ist, hat mir gesagt, es gibt das indifferente Alter, das lernen die in der Schauspielschule. Das ist das Alter, das jedem Menschen am besten steht, wurscht wie alt er wirklich ist. Und da gibt es eben Leute, die sie mit 12 so benehmen wie 70.
Aha.
Oder umgekehrt, wie man manchmal sieht in den Nachrichten. Und die These ist, dass eben jeder Mensch hat halt ein Alter, das ihm besonders gut steht. Wurscht, wie.
Ach, interessant.
Aber das ist bei dir nicht 12.
Das ist nicht 12?
Nein, würde ich nicht sagen.
Das heißt, ich muss noch einwachsen in mein Alter, oder?
Nein, aber wie würdest du dein indifferentes Alter bezeichnen?
Ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn mich schnell wer fragt, sage ich 24. Irgendwann hörst du auf, dein Alter zum zählen.
Ja,
irgendwann
bleibst
du stecken.
Ich glaube, es beschäftigt euch das Thema sehr.
Das jetzt glaube ich schon aus wie 24, aber einfach, das ist halt so in der Alter, wo ich halt noch feststecke, gedanklich so ein bisschen.
Wie alt bist du innerlich seit?
33.
Echt?
Und äußerlich auch 33. Also beide.
Das ist Jesus.
Meine Güte, du bist ja noch ein junger Bursche.
Ja, oder? Danke.
Na, aber es ist gefährliches Alter, sterben alle.
Hm?
Jesus?
Ich glaube, Jesus ist 17 Jahre alt.
Okay. Aber Jesus, Alter, wird. Ich habe keine Ahnung. Es geht ja um das Thema, was Ernstes, Beruf.
Ja, bitte, geh mal rein. Ich will alles, also ich habe so viel zu sagen.
Genau, wir müssen jetzt Wir müssen jetzt. Okay.
Entschuldige.
Was ist. Es gibt viele Berufsgruppen, die sie weiterbilden müssen. Nicht jeder, aber die meisten. Zum Beispiel Juristinnen müssen neue Gesetzestexte lernen. Oder Musikerinnen, das erfahre ich jeden Tag im eigenen Leib, müssen üben, proben. Sportlerinnen müssen trainieren. Und was müssen Kabarettistinnen machen? Was ist das tägliche Bauchmuskeltraining für Kabarettistinnen? Chrissy.
Ich glaube, das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was er auf die Bühne bringen will und noch braucht. Aber Ich merke es halt bei mir, nachdem ich überhaupt keine Vorbildung habe, was jetzt Theater oder Sonstiges betrifft, würde ich schon sehr gern noch in die Richtung weiterbilden. Mhm. Also einfach, wie kann man auf einer Bühne stehen? Was kann man machen?
Wie kannst du sagen?
Ja, das ist nach Gefühl.
Ach so.
Und eben genau auf die Szenen hingeschneidert, wo ich es brauche, mit der Regisseurin erprobt. Mhm. Aber ich würde gerne einfach nur, weil ich habe halt gemerkt, so in der Zusammenarbeit mit der Magda Leb, was sie für Fülle an Ideen und Tipps hat, wie man was tun kann oder wie man jetzt einen Dialog mit sich selber spült. Mhm. Allein das ist ja, wo schaust du hin? Das ist für mich alles komplettes Neuland. Da würde ich schon gerne noch mehr drüber lernen. Und ich würde auch gerne noch mehr, was Stimmbildung betrifft, machen, weil da habe ich auch noch nichts wirklich gemacht. Und ich glaube, dass das auf die Dauer nicht nur performancetechnisch, sondern auch gesundheitsförderlich recht wichtig wäre. Genau, und so, ich glaube, also es gibt ganz, ganz viel, wo man einfach noch lernen und optimieren kann. Und das finde ich voll interessant dran. Mhm. Also ich finde diese Reise ganz schön, dass man sich so dann die Sachen auspickt, wo man gerne weitermachen wird. Ja, und hin und wieder durch Gitarre üben. Dass wir es irgendwann unterm Christbaum ausschaffen, vom Level her. Wie ist das bei dir so? Was lernst denn du?
Wer, sag mir.
Jeden Tag, was machst du für deinen Beruf?
Ach so, ja, jeden Tag, genau. Naja, also ich brauche auf jeden Fall, meine Sprache besser und viel besser und noch weiter besser zu entwickeln und besser sprechen. Mhm. Die Artikulation ist Workshops, so zum Beispiel.
Machst du
Sprache.
Echt?
Ich habe es einmal gemacht und ich muss das wieder machen, aber es kostet ein bisschen. Also das ist auch ein bisschen, da müsste ich immer überlegen. Ich habe keinen Nebenjob eigentlich, es sind was kleine Sachen, das tue ich, aber es ist der immer Job, wo ich den Job immer suchen muss. Dann brauchen sie 40 oder 20 oder 30 Stunden pro Woche, das ist halt 30 so viel, aber 25 wird schon gehen. Aber inzwischen auch habe ich eine große Aufgabe, ich schreibe einen Drehbuch, einen Film.
Genau, danke, das wollte ich
dir sagen. Dass es halt auch viel Zeit kostet, seitdem ich da schreibe, dann ist, ich bin extrem abhängig von dem Drehbuch.
Worum wird es gehen? Es geht
um den arabischen Welt in Österreich. Den Konflikt der arabischen Konflikte, die bessere, das mache ich mit den Fingern so, die bessere Migrantinnen in Österreich, wie sie sich fühlen, was sie denken. Was sie, und das gibt vorbildliche Migrantinnen in Österreich, die seit in Österreich sind, sie fühlen sich perfekt und sie sind im Marathon, aber keine sieht sie. Und auch gleichzeitig die Ego wird einfach auf einmal explodiert. Ich bin der beste Migrant in Österreich. Ich bin berühmt und so. Weißt du? Also das ist das halt. Es geht um den Humor viel. Es geht um den Konflikt inzwischen, wo viele Leute, die Migranten, die fühlen sich nicht so gut. Die sind einfach keine Ahnung, also das betroffen, extrem betroffen, die sind depressiv so auch, was sie in ihrem Heimat gelebt haben. Sie können sich nicht so gut integrieren. Ja. Und dann ist es nicht falsch. Das ist okay, das ist voll okay. Wir würden sie immer kritisiert. Warum hast du deutsche Sprache nicht gelernt? Warum bist du nicht so?
Muss ja nicht jeder.
Sie sind wirklich getrocknet. Also die sind wirklich aus dem Druck, sie leben hier aus dem Druck hier. Ja. Aber anderen Druck, einer einfach luxuriöser Druck, nicht wie im Irak, wo sie denken, wie sie die essen oder trinken oder saubere Wasser oder die Sicherheit zu kriegen, sondern wie du da mit dem Perfektionismus perfektioniere. Es geht um die Perfektionäre hier, die Migranten in Österreich. Mhm. Und das ist das Thema, geht darum.
Aber bist du auf die Idee gekommen durch deinen Auftritt im Film Weibersommer?
Das habe ich vorher geschrieben.
Also vorher schon?
Ich bin gestartet mit diesem Film zu schreiben. Das ist meine Geschichte. Das ist schon lange, wollte ich das machen. Und dann habe ich mit Bia Hirziger getroffen. Die Bia ist Profis und sie macht Filme und sie spielt auch Filme. Und Bia, also wir sind guter Freund. Bia, wie? Sag mir, ich habe keine Ahnung. Und da hat mir ein paar Regeln mehr gegeben und Helmut Köpping auch dazu, vom Theater am Bahnhof auch, hat mir ein paar Regeln gegeben. Und dann habe ich mich beworben, nach 2 Jahren. Und habe ich den Stipendium, habe ich dann.
Ach so, hast du bekommen, echt?
Ich habe es bekommen, genau. Danke, das ist von Drehbuchforum von Wien. dann habe ich das gekriegt, von ihnen habe ich den Stipendium gekriegt und habe die Chance, das zu wünschen, was ich von ihnen brauche. Was war eine Möglichkeit? Und dann habe ich gesagt, Dramaturgie. Also die Pia hat mir empfohlen, dass wie möglich Dramaturgie. Und ja, die Dramaturgin, die es die gerade macht, die Kudwin Ayub. Das ist, ja, ja, sie ist, sie,
boah, also sie, aber vor Neid.
Also ich war, ich hatte echt, die Ehre, wir haben uns,
hallo,
kurz, wir haben uns kurz vorher getroffen, also uns kennengelernt, sogar persönlich bei den Diagonale Preisverleihung. Ich habe da Moderation gemacht.
Du bist eingesprungen, gell?
Ja, eingesprungen, genau. Und da habe ich kurz,
wie lange hast du das vorher gewusst?
Das war 3 Stunden vorher, habe ich gewusst, ja. Dass die Kabarettistin Anna Kostkovic, die Kabarettistin, die war krank damals. Ja. Und dann hat ihn gesagt, den Typ, Ed hat gesagt, Seid, was machst du heute? Ich habe gesagt, ja, ich nichts. Also ich gehe vielleicht was von Diagonale was anzuschauen. Ich habe gesagt, nein, du machst heute Dramaturgie von Diagonale. Was? Ja, komm gleich bitte zum Typ, wenn du nichts hast.
Du musst Gilmore Girls schauen. Schau den Kirk an.
Und ich war mit dem Fahrrad bin ich zum Typ gefahren und ich habe keine Ahnung, was ist los. Und dann habe ich den Team vom Typ, die Monika Klingel und die Ed Hauswirt und die Helena aus Kostüm und die Bühnenbild auf mich gewartet. Das ist dein Einzug, dein Anzug, das ist dein Skript. Das ist
du hattest ein Skript?
Kein Skript, das ist so eine Liste von den Künstlerinnen. Und ich bin so schlecht mit den Namen, sie kennen mich, also den Typ kennen, sie wissen genau. Und die Monika Klingel hat gesagt, seht, ich bin hinter dir, passt schon, alles gut. Wegen den Namen, kann ich den Namen aussprechen, kein Problem. Und die arabische Name, so arabische Künstlername, da kannst du die aussprechen. Und das war auf der Bühne sehr, also sehr gut. Und da habe ich Kudwin Ayub kurz getroffen und hat gesagt, Seid, schick mir den Drehbuch. Also das, ich mache Dramaturgie für dich.
Cool.
Kennst du mir nur kurz, woher kenne ich den Namen?
Kudwin Ayub hat gemacht Sonne und der zweite Film war Mond mit Florentina Holzinger. Und sie ist so Nachwuchskino österreichisches.
Ja.
Ich meine,
die ist so cool und ich freue mich sehr, mit ihr zu arbeiten.
Also musst du unbedingt anschauen, Sonne und Mond.
Ja.
Ja, Sonne sagt man was auf jeden Fall.
Also ja, da hat sie so mit so Social Media Handy filmen und es ist einfach total lustig.
Die ist großartige Drehbuchautorin und Regisseurin.
Ja,
genau.
Das ist die neue Generation. Ja.
Weil das passt ja gar nicht zum Said.
Schau, sie ist. Ja, okay. Aber Experiment, machen wir ein Experiment.
Wir müssen jetzt aber zur letzten Frage kommen. Also ich könnte wirklich stundenlang weiterreden.
Es ist sehr nett. Ja, bestellen wir unser Essen. Ihr seid, kannst du Essen herbringen, bitte.
Ich liefere gleich Essen. Alex, wo bist du? Ich kriege Trinkgeld auf jeden Fall von euch. Ja, bitte.
Ja, jetzt immer.
Bitte.
Wir haben nichts mehr zu trinken, wir müssen aufhören. Was sind eure aktuellen Projekte? Seit du hast gesagt, du arbeitest gerade am zweiten
Episode, 1000 Euro an einer Nacht.
2000 Euro, 20.000
Euro. 1000 Euro. Achso, Entschuldigung, 1000 Euro an einer Nacht, das war am 20.26.
Aber blöde Frage, spielst du das andere auch nochmal, 1000 Euro und eine Nacht?
Nein, ich spiele die gleiche.
Ja,
der Figur. Was meinst du?
Nein, das weiß ich schon, aber es spielst du genau das Herbst.
Nein, nicht
das
genau.
Das ist so gemein. Immer die Herbstsachen sieht man nachher nie.
Genau ist es nicht. Wir überlegen noch, aber okay. Diese Episode 2, es wird einfach erklärt, was in Episode 1 passiert, wahrscheinlich.
Und du
kannst, und das Buch, also das schreibe ich, Buch noch.
Genau.
Sonst gar nichts.
Was sagt er jetzt?
Sonst gar nichts, Leute. Nein.
Nur 2 Großprojekte.
Das ist echt. Bitte, du bist dran, bitte.
Du bist auf Tour, auch im Knittelfeld unter anderem. Das ist voll das Schöne.
Bist du im Knittelfeld?
Ja, da hast du gespielt und ich sage jetzt nicht,
oh
wen
mein
du
Gott,
gespielt
aber,
hast.
Ja, na, es ist auch Komiker. Mit Ed Hauswirt und im Theater am Bahnhof, genau.
Er hat den Kittel gespielt.
Ja,
genau. Aber es ist voll das Schöne, Kongress des Knittel.
Cool. Ja, ich freue mich voll drauf. Ja.
Im Haus oder im Kulturhaus oder wo?
Ja. Im gleichen, wo du gespielt hast.
Ah, wirklich? Mhm. Witzig, cool. Das ist eine riesige Bühne, das ist großartig. Bitte.
Ist der Publikumsraum auch riesig?
Es ist eine große Bühne.
Aber
richtig.
Aber man kann mit der Bestuhlung.
Ja. Kann man Stuhl ein bisschen niedriger?
Ich will die Scheine stellen. Na, kommt alle nach Knittelfeld, bitte. Ja, ich glaube, 29. Jänner oder so.
Genau.
Vielleicht in die Richtung, genau.
Liebe Grüße an die rechte Leute dort.
Oh, danke schön.
Bitte, bitte.
Ja, die kommen, die gehen alle sie. Dahin, weil so viel.
Das ist auch ihr Lieblingspodcast. So
ja, den hören sie immer. Du, aber ja. Ganz blöd, es ist jetzt ein bisschen peinlich für mich, aber wie heißt denn dieser syrische Schriftsteller, der Omar? So. Ich weiß nicht, wie
Omar Karelana, oder?
Weiß nicht, wie
der syrische.
Namen. Ja, genau.
Ja.
Der hat jetzt so, der ist aus Syrien gekommen, als Flüchtling, zur gleichen Zeit.
Ja, 15, genau. Ja, ja.
Und ist dann Schriftsteller geworden, hat jetzt schon, glaube ich, über 5 Bücher.
Aber schon lange, es ist ziemlich bekannt, ja.
Und der hat erzählt, dass er Angebote kriegt von allen Parteien, von allen.
Mhm. Oh.
Und ich denke mir so, warum? Aber vielleicht wollen die auch mal was Lustiges lesen oder hören.
Ja.
Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch.
Ja, Humor verbindet ja.
Okay, Chrissy, du bist auf Tour. Wann schreibst du, wann kriegst du dein drittes Kind?
Oh, das war jetzt nein.
Die Umstandsmode ist schon bei der Caritas.
Bei einer Freundin. Na, aber wie, du hast gemeint, das erste Programm hast du 3 Jahre gespielt?
Ja. Also der ist jetzt auch 2, 3 Jahre. Ja, genau.
Und dann kommt das
nachher. Ja, na, weil das ist jetzt also jetzt war so viel und jetzt ist es einmal gut, wenn das jetzt einmal auf Schiene gebracht werden kann, das Programm Zugzwang. In Graz bin ich wieder am 11. und 12. Februar im Theatercafé. Kommt vorbei. Genau. Wo wird der Podcast sonst noch gehört? Was sagen die
Nein, in der Steiermark bist du noch.
Sicher und Omelette essen. Omelette essen. Das ist schön dort.
Ja, Nöll.
Kein Öl.
In der Blue-Garage.
In Deutsch-Launsberg, ich glaube am 8. Jänner. Ja. 8. Jänner ist gleich noch die Ferien. Ja.
Genau, und aber in Leoben spielst du auch noch.
In Leoben spiele ich jetzt im November am.
Weiß ich nicht, welchen.
Also, mein Flyer ist da 2 Meter von mir entfernt in diesem Rucksack.
Die sind nicht so weit.
Die sind zu weit leider.
Ja. Aber kann man online.
Im November, Mitte November.
Aber sag die Flyer jetzt gleich.
20. oder so, 22. November. Na, dann crazybuchmeister.at. Genau. Und da kann man dann alle Termine, das sind so viele Termine jetzt, wenn die Termine alle eintragen.
Nur die sind so viele Termine, nur die.
Schaut euch meine Website, die schaut voll cool aus und da sind so viele Termine.
So viele hast du nur?
Danke,
so viele Termine.
Danke fürs Kommen, danke für eure Kunst. Das war sicher der lustigste Podcast, den ich
je hatte. Hey, super. Au.
Ja, ich wünsche euch nur das Beste.
Danke.
Ja, 10. April ist fix eingetragen.
Ach, danke, das freut mich sehr.
Und ich fahre nach Knittelfeld, wenn wir schauen.
Komm vorbei, du kannst auch immer mit mir mitfahren.
Es stimmt eigentlich.
Ja, es liegt am Weg. Wohin, wo, an welchem Weg, wohin liegt Knittelfeld?
Knittelfeld liegt nach Murau.
Na, bitte, es ist nicht lustig. Murau, lasst Murau in Ruhe, Entschuldigung. Einen wunderschönen Nachmittag noch wünsche ich euch und auf Wiedersehen.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.